herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des Impact Talks. Mein Name ist Mara Steinbrenner, ich bin Host des Impact Talks und Projektleiterin des Impact Festivals. Und ich habe heute Jasper Klemm als Gast bei mir. Hi Jasper.
Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, immer gerne. Ich stelle dich direkt mal kurz vor, falls unsere Gäste, Gästinnen dich noch nicht kennen. Du bist ja gebürtig aus Bremen, also aus dem Norden von Deutschland. Mhm. Hast bisher schon auf vier verschiedenen Kontinenten gelebt und kommst von deinem Background-Studium Richtung mehr aus der Interface-Design und Global Management-Schiene oder Richtung, sage ich jetzt mal. Und du hast im Non-Profit-Bereich in Sambia gearbeitet. Du hast Online-Marketing schon von einem Startup in Sao Paulo gemacht und bist dann mehr in diese Social-Business-Welt eingetaucht, unter anderem als Director Brand Communication bei Africa Green Tech. Und seit 2022 bist du selbstständig mit Leonardo.
Genau.
Kannst du uns ein bisschen erklären, was du jetzt heute so machst? Woraus ist Leonardo entstanden? Was macht Leonardo eigentlich?
Sehr, sehr gerne. Also du hast schon ganz gut gesagt, ich habe auf vier Kontinenten gelebt und da so ein bisschen die Luft geschnuppert, verschiedene Kulturen kennengelernt und auch verschiedene Herausforderungen. Da hat mich total das Thema gecatcht, wie können wir gemeinsam mit all den verschiedenen Menschen, die auf diesem Planeten leben, unsere Herausforderungen so adressieren. Und man kommt immer wieder auch in andere Kontexte und sieht so, okay, was sind dort die Herausforderungen, die teilweise ganz anders sind als hier. Das hat mich damals schon sehr fasziniert. Bei Africa Green Tech konnte ich dann sehr doll so diese Welt rund um Social Business kennenlernen. Wer Africa Green Tech nicht kennt, die machen erneuerbare Energien in Afrika. Anfangs war das hauptsächlich in Westafrika. Also wir haben ländliche Regionen in Mali, Senegal und anderen Ländern mit Strom versorgt und da Menschen das erste Mal Zugang zu Strom gegeben. Und in dem ganzen Kontext war das nicht auf Spenden basiert, sondern auf Investitionen. Dahinter stand ein Businessmodell, wie das Ganze refinanziert werden kann, wie Strom auch zu fairen Preisen verkauft werden kann. Und da kam ich dann auch stark in Berührung mit dem Thema Impact Investing. Mhm. Einen Riesenmarkt. Und der sogenannte Impact Investor möchte eine Rendite erzielen durch sein Investment, aber gleichzeitig auch eine soziale oder ökologische Rendite bekommen. Mhm. Und aus dem Kontext heraus hatte ich dann viel zu tun mit diesen Investoren und es war mal die Frage, wie können wir denn diese Wirkung, die wir erzielen, Menschen das erste Mal Zugang zu Strom geben, auch quantifizieren, um dann auch Zugang zu mehr Kapital zu bekommen, um das Ganze zu finanzieren, weil auf der rein finanziellen Ebene natürlich ein höheres Risikoprofil da ist. Mhm. Und das war total spannend. Ich habe damals auch gemeinsam mit meinem jetzigen Co-Gründer Jan Möllmann dort gearbeitet und er hat sich diese ganze Thematik, wie können wir Wirkung messen, dann nochmal von der wissenschaftlichen Ebene angeschaut, hat angefangen in der TU München zu promovieren und geguckt, wie messen eigentlich sozial orientierte oder allgemein nachhaltig orientierte Unternehmen ihre Nachhaltigkeit? Wie funktioniert das? Stark in die Wissenschaft eingetaucht. Und wir haben gemerkt, dass das Thema sehr herausfordernd ist, aber dass sehr, sehr viele Unternehmen diese Fragestellung haben. Mhm. Und daraus entstanden ist dann eigentlich Leonardo und genau das Software-Startup, was wir gegründet haben.
Sehr cool, direkt mal eine Rückfrage, weil du hast jetzt viel von Impact gesprochen, sowohl im Fall von Impact Investing als auch im Impact, wie messe ich meinen Impact? Wir haben ja immer wieder Impact, ESG, Nachhaltigkeit, alles schwirrt so ein bisschen in der Welt rum.
Ja, ja.
Wo zieht ihr da auch die Linie? Was ist Impact, was ist ESG? Wie unterscheidet ihr das auch voneinander? Ja.
Also eine ganz klare Linie zu ziehen, ist nicht so leicht. Wir, das wird in vielen Kontexten auch als das Gleiche bezeichnet, Impact oder ESG. Wir sehen aber eigentlich, dass wenn von klassischer ESG-Messung oder ESG-Reporting gesprochen wird, dass wir ganz oft innerhalb einer Organisation messen. Das heißt, wir gucken uns zum Beispiel an, was ist der CO2-Fußabdruck von einem Unternehmen? Oder wir fragen uns, wie ist die Gender Diversity im Unternehmen, in dem Management oder bei den Mitarbeitern? Wir fragen ab, wie viel, also gibt es verschiedene Richtlinien, Policies gegen Kinderarbeit, solche Geschichten. Und so werden oft Unternehmen bewertet in diesen ESG-Katalogen und da kommt auch immer mehr Regulatorik rein. Mhm. Und wenn wir über Impact sprechen, dann gehen wir eigentlich noch einen Schritt weiter und gucken über diese Ebene hinaus und gucken auch, was sind die Effekte von dem Unternehmen auf die Menschen, mit denen sie zu tun haben, also mit den Produkt- und Serviceleistungen. Und darüber hinaus dann auch natürlich, was hat das für einen Impact auf das Klima, auf den Planeten. Und da reden wir dann oft von diesem, wir haben nicht nur Outputs, sondern wir haben auch Outcomes. Also nicht nur das, was wir geleistet haben, sondern was resultiert daraus. Und auf diese Ebene zu kommen, ist super spannend, weil da viel mehr tiefgehende Informationen sind und eine viel bessere Möglichkeit, das Ganze zu bewerten. Aber es ist natürlich auch schwieriger, dieses Level zu kommen.
Wenn du jetzt schon sprichst von Output und Outcome, kannst du uns da ein Beispiel machen für Indikatoren? Also was wäre ein Output, den man bis jetzt gemessen hat und was wäre eigentlich eher ein Outcome?
Ja, vielleicht nehme ich ein ganz einfaches, simples Beispiel aus der Wirtschaft. Wenn wir zum Beispiel eine Marketingabteilung haben in einem Unternehmen und die messen jetzt, okay, wie viele Marketingkampagnen habe ich gefahren? Dann ist das vielleicht eine relevante Information darüber, wie viele Kampagnen wurden gemacht, aber wir wissen nicht, ob es Conversions gab, ob Menschen jetzt wirklich Produkte gekauft haben oder ob wir Gespräche geführt haben, ob wir Leads haben und so weiter. Und was am Ende, ich sag mal, als Erfolg dasteht. Weil wir wollen ja eigentlich, also wir haben ein anderes Ziel, als zu messen, dass wir nur Kampagnen fahren, sondern wir wollen Sales vorantreiben. Und vielleicht ein Beispiel aus dem Kontext der erneuerbaren Energien. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man Menschen Zugang zu Strom geben kann. Das eine sind sogenannte Solar-Home-Systeme. Das heißt, man hat so ein kleines Solarpanel, was man sich aufs Haus packt und kann damit ein Licht anschalten, ein Handy laden zum Beispiel. Und hat halt einen sehr überschaubaren Leistungsumfang an Strom. Und diese Unternehmen, in der Zeit, als ich in der Branche gearbeitet habe, haben extrem viele Kunden aufweisen können, weil die Systeme sehr günstig sind und haben dadurch auch viel mehr Zugang zu Kapital bekommen, wohingegen wir damals gesagt haben, wir bauen Solarkraftwerke, größere Systeme, bauen Minigrids, also Netze in diesen Regionen und geben Leuten wirklich auch Zugang zu mehr Strom, mehr Leistung. Und das ermöglicht dann wiederum Maschinen anzuschaffen, wirklich produktiv zu werden. Und wenn wir nur sagen, wie viele Kunden haben wir, wie viele Menschen haben Zugang zu Strom, dann kann das auf der einen Ebene halt bedeuten, ja okay, da ist eine große Anzahl und deswegen investiere ich da rein. Aber wir wissen gar nicht, okay, hat das den Menschen jetzt wirklich weitergebracht? Und dann ist eigentlich dieser Zugang zu mehr Strom, zu Produktivität viel wertvoller für jemanden, der sagt, das ist mein Ziel.
Und wenn man sich jetzt genau dieses Problem, auf das ihr euch ja im Prinzip gesetzt habt, anschaut, du sagst, ihr seid eine Ausgründung aus der TU München. Das heißt, ihr seid sicher sehr wissenschaftlich getrieben. Es steht ein gewisser innovativer technologischer Ansatz wahrscheinlich dahinter. Kannst du sagen, wie geht ihr an dieses Problem jetzt heran, dass wir von der Output-Messung zur Outcome-Messung kommen?
Ja, genau. Vielleicht nochmal allgemein, was macht Leonardo? Ne? Wir haben eine Softwarelösung entwickelt für kleine mittelständische Unternehmen, aber auch für Kapitalgeber, also die Investoren für diese Unternehmen. Und da sprechen wir dann über Venture Capital oder Private Equity, also überall da, wo Geld investiert wird, direkt in Unternehmen und nicht in Aktien. Und beiden Ebenen helfen wir jetzt, die ökologische und soziale Wirkung festzustellen, einmal zu messen, zu verifizieren die Daten und dann zu reporten. Genau, und da bringen wir dann aber auch gleichzeitig, weil wir tiefer gehen wollen als andere Lösungen, auch einen hohen Grad an Automatisierung mit rein, den wir brauchen, damit das Ganze überhaupt in der großen Masse umsetzbar wird.
Und wie macht ihr das?
Genau, also die Wissenschaft ist sich eigentlich relativ einig oder sehr einig in dem Punkt, dass wenn wir soziale Wirkung messen wollen, dann müssen wir mit Menschen reden. Also wir müssen Menschen befragen, die Service oder Dienstleistung empfangen haben und fragen, ja, was hat das jetzt für dich für eine Wirkung? Was hat das in deinem Leben verändert? Und dieses Menschenbefragen kann sehr komplex sein. Also erstmal die Fragestellung, was soll ich überhaupt fragen? Nach welchen Frameworks gehe ich vor? Welche Fragen stelle ich? Wie ist das Ganze auch effizient? An der Stelle helfen wir, die richtigen Metriken rauszufinden. Dann ist die Frage, okay, wie können wir jetzt automatisiert Umfragen erstellen und die möglichst effizient dann auch verarbeiten, die Daten, die reinkommen. Das übernehmen wir. Und genau, das Ganze dann auszuwerten, zu verifizieren über verschiedene Algorithmen, dass wir die Daten auch säubern, da wo die Datenqualität nicht besonders hoch ist. Und am Ende dann ein auch schönes Reporting darzustellen für die verschiedenen Stakeholder, die dann involviert sind.
Kannst du uns da einen Beispielfall einmal erklären? Also ein Beispielkunde, mit dem ihr so schon zusammengearbeitet habt?
Ja, gerne. ich nehme mal den Fall Serengeti Energy mit einem Unternehmen, die große erneuerbare Energiekraftwerke, ob es Solar ist oder auch Wasserenergie, zur Verfügung stellen und dort auf dem afrikanischen Kontinent, ich glaube, in 5 verschiedenen Ländern tätig sind. Und dieses Unternehmen hat die große Herausforderung, dass sie Kapital, also Investitionen bekommen, um das Ganze zu finanzieren von den sogenannten Entwicklungsbanken oder DFIs auf Englisch, Development Finance Institutions. Mhm. Wir kennen in Deutschland die KfW zum Beispiel. Und alle diese Geldgeber haben Anforderungen an ein sogenanntes Impact Reporting. Mhm. Und das Unternehmen kam auf uns zu, Serengeti, und hatte dann einen Katalog an 400 Indikatoren, die sie eigentlich reporten mussten. Und das total überfordernd ist. Also der erste Schritt, den wir gegangen sind, ist zu sagen, okay, wir haben ein Large Language Modell, was dabei hilft, zu sagen, okay, wir nehmen uns die ganzen Anforderungen, harmonisieren die und bringen die auf ein viel geringeres Set an Indikatoren, die wir dann abgleichen mit offiziellen Standards. Wir kennen die Sustainable Development Goals zum Beispiel, die oft verwendet werden in dem Bereich. IRIS Plus ist so ein Framework von Global Impact Investor Network, was viel verwendet wird. Und dass wir diese Standards einhalten, um eine Vergleichbarkeit zu bekommen, harmonisieren wir also erstmal die verschiedenen Anforderungen von Investoren. Und dann ermöglichen wir dem Unternehmen, die Daten in den verschiedenen Standorten aufzunehmen. Und da, wie gesagt, gibt es einmal die Umfragen, wenn wir mit Endkunden sprechen wollen oder auch die Mitarbeiter im Unternehmen befragen nach ihrer Zufriedenheit. Mhm. Und dann aber auch klassische ESG-Indikatoren, die natürlich auch nicht fehlen dürfen. Das heißt, wir fragen in einem sehr intuitiven Prozess Leute aus dem Unternehmen die verschiedenen Fragen zu den ESG-Kriterien, die sie dann auch in der Software eintragen können. Und dann passiert eigentlich was ganz Spannendes. Und zwar, wenn diese Daten aufgenommen werden, gerade bei Umfragen haben wir oft größere Sets an Daten, die wir dann schön analysieren können. Also wir können gucken, wo gibt es Abweichungen, die keinen Sinn machen. Einmal durch Statistik, aber dann auch über die Umfragen, wenn wir jetzt zum Beispiel 20 Fragen gefragt haben, gucken können, ist das konsistent, ergibt das Sinn, und das zu automatisieren. Und wenn wir offene Fragen stellen, die jetzt nicht besonders an den Indikator geknüpft sind, auch auslesen können und analysieren können, was wurde da gesagt, um dann nochmal weiter einen Tiefgang zu bekommen, was jetzt überhaupt die Veränderung vorgerufen hat. Und wenn wir das Ganze über Zeit machen, haben wir sehr, sehr viel Informationen, die auch der Investor eigentlich auch verlangt. Und so befähigen wir dann das Unternehmen, das alles in einem Dashboard zu haben, zu analysieren und dann auch zu reporten an die einzelnen Investoren, die halt in das Unternehmen investiert haben.
Also ein bisschen das Thema, welche Daten brauchen wir eigentlich aus verschiedenen Standards zusammengesagt, wenn du auch verschiedene Investoren hast, ne? Ja. Zu wie sammle ich die, welche Fragen muss ich eigentlich stellen, zu wie gehe ich mit dieser Riesenmenge an Daten dann am Ende vom Tag um, ne? Und kann die smart auswerten, ne?
Genau.
Um da mehr in diese Outcome-Richtung zu denken und nicht nur rein, okay, das war jetzt eine Maßnahme. Was wären da so für Beispielfragen, die ihr zum Beispiel Mitarbeitenden von diesem Serengeti-Park jetzt stellen würdet?
Genau, also da haben wir zum Beispiel einen Katalog an 15 Fragen und da, also einfach, wie zufrieden sind sie, was sind deine Aufgaben, fühlst du dich mit den Aufgaben ausgelastet, wie viel Selbstentscheidungsmacht hast du, wie kannst du mitwirken, also solche Geschichten. Da bieten wir aber dann auch verschiedene Frameworks an, die verwendet werden können, also je nachdem, was entweder der Investor verlangt, oder auch, wo das Unternehmen seinen Fokus drauf setzt und was sie gerne erfahren wollen.
Und hast du das Gefühl, es kommt dann von diesen sehr standardisierten, dass dann eigentlich die Sachen, die gemessen werden müssen, eben auf Basis von, weil KfW oder Co. das vorgibt, wir kommen dann mehr in dieses Outcome-Denken jetzt schon? Oder ist das einfach auch ein Prozess, wo die Banken, Geldgeber, wo auch immer her das Geld noch kommt, schon auch noch mehr, weiß ich nicht, Education, Zeit, sonst was brauchen, um sich da auch zu transformieren?
Das geht schon relativ stark in die Richtung, auf jeden Fall. Also wir haben noch eine riesen Herausforderung mit dem Thema Standardisierung und der Markt ist sehr heterogen. Also dass wir einfach viele verschiedene Frameworks haben. Ich habe ein paar schon erwähnt.
Ja.
Und das ist eine riesen Herausforderung für die Unternehmen, die am Ende die Daten zur Verfügung stellen sollen. Da gibt es aber auch zum Glück schon viele Bemühungen, das mehr zu standardisieren. Das heißt, an der Stelle gehen wir auf jeden Fall schon in die richtige Richtung und auf der Ebene, ich sag mal, in dem ganzen Kontext Entwicklungszusammenarbeit wird schon auch versucht, auf diese Ebene zu gehen. Mhm. Das Problem ist oft, dass die Unternehmen überfordert sind, diese Daten zu erheben und sie zu reporten. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen mit Endkunden von, nehmen wir das Strombeispiel wieder, Endkunden, sprich, die jetzt Zugang zu Strom haben und wir befragen sie, wie hat sich dein Einkommensniveau verändert? Hast du besseren Zugang zu Bildung? Mhm. Und solche Fragen. Das sind genau so eine Outcome-Indikatoren, wo wir auf diese Ebene gehen und gucken, zum Beispiel hat sich Lebenszufriedenheit der Person durch die Intervention wirklich verändert.
Mhm. Und dann, du hast das Beispiel ausgemacht, wo ihr ganz konkret mit einem Unternehmen zusammengearbeitet habt. Wie sieht es denn eine Ebene höher aus? Also dann auf den Finanzierungsgeldgeber oder Geldgeberseite quasi. Wie sieht die Zusammenarbeit mit denen aus? Oder seid ihr mit denen schon in der Zusammenarbeit?
Ja, genau. Also das für uns war der erste Schritt, da zu starten, wo wir die größte Herausforderung sehen. Und zwar bei den Unternehmen, die Daten erheben müssen. Mhm. Und wir sehen auch viel im Markt, dass das oft nicht gemacht wird. Also dass dann oft einfach gesagt wird, gib uns bitte Datenpunkt XY, aber das Unternehmen überfordert ist, wie komme ich jetzt an diesen Datenpunkt? Mhm. Wo finde ich ihn? Ja. Und gerade wenn wir im Kontext globaler Süden denken, dann haben wir da viel das Problem, dass die Datenqualität und überhaupt der Zugang zu den Daten einfach nicht herrscht. Deswegen haben wir dort angefangen und gehen jetzt einen Schritt höher, dass wir merken, der Druck kommt aber immer noch von den Kapitalgebern eigentlich. Es gibt noch relativ wenig Unternehmen, die aus intrinsischer Motivation sagen, wir wollen das machen, wir gehen diesen Schritt, weil der Aufwand natürlich da ist und also Unternehmen oft schon viele andere Baustellen haben. Aber wenn der Druck jetzt kommt von den Kapitalgebern, dann muss es getan werden. Und wir befähigen jetzt die Kapitalgeber, den Portfoliounternehmen ein Tool an die Hand zu geben, wie sie wirklich Daten aufnehmen können und glaubwürdig reporten können und wo dieses ganze Thema Datenverarbeitung, Verifizierung und dann auch die Aggregation auf der Portfolioebene automatisiert ist. Und das ist total spannend, weil da einfach ja, bis zu 60% an Kosten und Arbeit eingespart werden kann.
Also kannst du so ein bisschen sagen, wenn ich jetzt ein Portfolio habe von, weiß ich nicht, 10 Unternehmen, ganz simpel runtergebrochen, hängen da dran. Wie habe ich das davor gemacht und wie würde ich das Ansatz mit Leonardo jetzt diese Daten erheben?
Normalerweise ist es so, dass ich als Investor so ein Excel-Template hätte, wo ich verschiedene Indikatoren aufgelistet habe und das schicke ich zu meinem Unternehmen und sage, ja, füll das bitte aus und schick mir das, wenn des Quartals oder des Jahres, zurück mit den Daten. Jetzt ist es so, dass wir sagen, okay, diese Liste an Indikatoren, die gehen wir nochmal zusammen durch und checken nochmal, okay, ist das ein sinnvolles Framework, passt das zu den Standards und so weiter. Und dann gibt der Investor sein Portfolio, 10 Unternehmen, Zugang zu Leonardo. Die haben die Indikatoren in ihrem System und kriegen automatisch durch so einen Taskmanager einfach gesagt, okay, hier musst du die 5 Indikatoren mit Daten befüllen, hier hast du die passenden Fragen oder eine Schnittstelle zu einem anderen Softwarelösung. Mhm. Also, dass wir zum Beispiel ein ERP-System schon im Unternehmen haben und eine Schnittstelle aufbauen, dass wir dann, wenn es darum geht, entweder Mitarbeiter oder Endkunden zu befragen, automatisch mit einem Klick diese Umfragen erstellen und dann entweder per E-Mail raussenden können oder dass jemand wirklich ins Feld geht und mit Menschen spricht und quasi in so einer Interviewsituation die Daten aufnimmt und dann, wenn die Daten reinkommen, ins System quasi automatisch hochaggregiert werden zu dem Portfolio und auf Portfolioebene von all den 10 Unternehmen, dass die Daten kommen, und ich einen Dashboard habe, wo ich das sehe. Und das Spannende ist, dass dann ja wieder, dann gibt es ja wieder einen Geldgeber für den Investmentfonds, an den sie wieder reporten müssen und dann auch wieder verschiedene Standards haben.
Mhm. Genau. Mhm. Also klingt auf jeden Fall viel automatisierter, also smarter, effizienter und ja auch more reliable. Mir fällt jetzt das deutsche Wort, aber die Daten sind ja wirklich jetzt auch von euch ja dann auch teils gesammelt über eure Surveys, Vor-Ort-Besprechungen. Wohingegen davor war das ja dann so eine One-Way-Datenberichterstattung, oder? Also das Unternehmen hat im Prinzip weitergegeben an seinen Geldgeber und man musste sich dann ein Stück weit darauf verlassen, dass das stimmt.
Ja, und wir sehen auch, also die reine Benennung der Indikatoren und ich sag mal, ein Feld in Excel war oder führt oft dazu, dass das nicht richtig verstanden wird. Also wir stellen dann die Fragen sehr runtergebrochen und gucken, gibt es dazu noch irgendwie weitere Informationen, wie ich es besser verstehen kann, dass ich auch bessere Daten liefern kann. Auch so Dinge wie einen CO2-Calculator einfach mit drin für die verschiedenen Scopes. Mhm. Wo man sagen muss, auch bei Scope 3 kann es teilweise sehr kompliziert werden. Mhm. Und da gibt es andere Unternehmen, die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Also produzierendes Gewerbe zum Beispiel, da sind wir dann wahrscheinlich nicht das richtige Tool an jeder Stelle. Mhm. Aber ne, diese KPIs haben wir dann auch mit drin und ermöglichen einfach auch eine hohe Transparenz. Also der Kapitalgeber kann zum Beispiel am Ende auch zurück zu dem Fragebögen gehen und gucken, okay, wie sehen die Rohdaten eigentlich aus? Und hinter jedem Datenpunkt ist nochmal auch ein Beweisdokument hinterlegt und da ist einfach eine hohe Transparenz da.
Okay, und wenn wir jetzt quasi uns die Ebene anschauen, wir haben die sauberen Indikatoren ausgewählt, ihr könnt die auch bis zu einem gewissen Maß harmonisieren und wir haben die Daten gesammelt. Wie können wir über die prüfen, dass diese Daten wirklich glaubwürdig sind und so stimmen, wie wir sie jetzt haben?
Ja, ist ein super spannendes Thema, weil von der Grundphilosophie sagen wir, dass wir eigentlich ja unsere Kunden oder die Unternehmen dazu befähigen, wirklich auch die Umfragen selber durchzuführen. Sie haben eigentlich immer Zugang zu den Menschen, mit denen sie arbeiten, sind vor Ort, kennen die lokalen Bedingungen. Und es ist oft sehr, sehr komisch, wenn dann jemand, ich sag mal, oft dann auch aus Europa oder so reinfliegt und so ein Audit macht. Aber mit dieser Philosophie haben wir natürlich dann die große Herausforderung, wie stellen wir sicher, dass die Daten, also wenn wir über Umfragen sprechen, wie können wir sicherstellen, dass die jetzt nicht gefaked sind, dass da jemand zu Hause sitzt an seinem Schreibtisch und einfach alle Fragebögen mit Ja beantwortet. Und da haben wir verschiedene Mechanismen, wie wir das versuchen zu mitigieren. Als erstes, dass wir immer gucken, okay, wo wurde die Umfrage durchgeführt? Also immer wenn es eine Interviewsituation ist und nicht per E-Mail rausgesendet wurde, dann können wir halt checken, okay, an welchem Standort war das per GPS. Dann können wir die Zeit tracken, wie lange hat es gedauert, eine Umfrage auszufüllen. Am Ende ist immer die Aufforderung, dass derjenige, der die Fragen beantwortet hat, auch so ein Mini-Voice-Recording macht als so eine Art Unterschrift, dass er das wirklich war. Und dann in der Auswertung der Daten können wir dann auch nochmal gucken, durch verschiedene Algorithmen, dass wir auf der einen Seite einfach statistisch gucken, okay, wo sind ganz starke Abweichungen, wo wurden vielleicht Dinge auch einfach falsch verstanden und falsche Daten sind reingekommen. Das wäre dann unintentional. Aber dann auch zu gucken, ergibt so ein Fragebogen über den ganzen Fragebogen hinweg Sinn? Also wenn jetzt jemand sagt, ich hatte keinen Zugang zu Strom, aber ich gucke den ganzen Abend Fernsehen. Okay, macht keinen Sinn. Mhm. Also und einfach, ich sag mal, das war jetzt ein sehr simples Beispiel, aber zu gucken, über Large-Language-Modelle, die logische Konsistenz des Ganzen zu prüfen. Mhm. Und da können wir dann schon relativ viel rausfiltern und dann da Flags dran setzen, wo Sachen einfach so suspicious sind oder nicht glaubwürdig erscheinen. Und auf der einen Seite einfach die Datenqualität erhöhen, da wo Dinge falsch verstanden worden sind oder falsch angegeben worden sind und so Outliers sind, also große Abweichungen. Und dann halt da, wo das aussieht wie eine Manipulation, das dann auch herausfiltern.
Mhm. Kannst du es nochmal uns klarer erklären, wie das technologisch wirklich dahinter aussieht? Also für jemanden, der sich nicht tagtäglich mit KI, Language-Modellen und Co. beschäftigt, wie funktioniert das wirklich sowas?
Ich bin jetzt auch nicht der, also ich bin jetzt nicht der, der bei uns die KI-Modelle baut. Da haben wir den Alan und sind sehr dankbar dafür, dass der sich da sehr, sehr gut mit auskennt. Aber genau, also an sich ist es so, dass wir an einem Punkt sind, wir alle kennen irgendwie ChatGPT, dass wir auf einmal menschliche Sprache in jeglichem Kontext, ohne es auf ein spezifisches Thema zu trainieren, verstehen können. Also wir können mit diesen Modellen verstehen, was wurde gesagt und die Logik dahinter auf einmal analysieren. Und wenn wir sagen, wir kriegen jetzt ein Datenset, da wurden zum Beispiel 50 Menschen mit jeweils 10 Fragen befragt, dann können wir diesen Datensatz analysieren lassen von so einem Modell und der dann nach verschiedenen Kriterien überprüft, ergibt das Sinn. Und das passiert halt in Sekunden. Ich weiß nicht, also jeder, der schon mal irgendwie bei einer Bachelorarbeit oder so Interviews geführt hat, weiß, wie aufwendig das ist, sowas zu transkribieren. Dann versuchen zu verstehen, was wurde da eigentlich gesagt, was sind die Kernthemen und so weiter. Und das ist das Schöne, seit einiger Zeit haben wir halt die Möglichkeit, das in Sekundenschnelle zu machen. Und selbst bei nicht standardisierten Fragen, also wenn es dahin geht, ich stelle einfach eine offene Frage oder ich habe ein Interview-Setting, wo ein Gespräch stattfindet. Eine Herausforderung ist dann noch verschiedene Sprachen an mancher Stelle, aber sobald wir es übersetzt bekommen, ich sag mal in die größeren Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, dann haben wir sehr, sehr gute Modelle, die das uns komplett analysieren in Sekundenschnelle. Mhm. Und das ist extrem, extrem stark und ermöglicht auf einmal diese Technologie anzuwenden. Mhm. Und oft ist es ja so, wir hören irgendwie Umfragen und denken, boah, das dauert lange, das ist nicht effizient. Aber so ist es halt nicht mehr, sondern wir können das sehr effizient einsetzen.
Ja, ich erinnere mich ein bisschen an meine Praktika im Bachelor, wo ich an irgendwelchen Forschungsinstituten gearbeitet habe und eigentlich den ganzen Tag nur transkribiert habe und dann codiert diese Interviews. Und das ist so, jo.
Also ich glaube, viele von uns erinnern sich an diese Zeiten. Es ist schön, dass wir da nicht mehr sind.
Ja, nee, voll. Und es geht ja echt auch genau in eine ähnliche Richtung, wie wir in der letzten Folge, wo wir Daniel da hatten, wo es viel um die Due Diligence von Daten im Prinzip ging. Ne? Also wo wir... Gerade wo Thema Greenwashing ja in allen Bereichen immer wieder ein Thema ist, dass wir da einfach sichere Daten liefern können. Und natürlich hast du immer irgendwo einen Restfehler da drin.
Ja, ein Restrisiko ist natürlich da. Ja. Aber ja, die Qualität ist einfach extrem viel höher. Und ja, wie gesagt, wir kommen auch wir gucken uns nur Daten innerhalb eines Unternehmens an, was auch wichtig ist und was wir auch anbieten in unserer Softwarelösung, ne? Dahin, dass wir wirklich gucken, was hat das Unternehmen für Auswirkungen auf deine Kunden, auf die Umwelt.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, im Prinzip gehen wir dann von Vorebene nochmal eine Ebene nach oben und da steht wieder ein Kapitalgeber dahinter. Mhm. Was für eine Rolle spielt denn Regulatorik in dem Ganzen? Weil das ja gerade hier, jetzt Deutschland oder auch EU ja ein Riesenthema ist, ne? CSRD ist so das Problemfeld von allen mittelständischen Unternehmen hier gerade vor allem diese Daten erstmal zu sammeln. Wie schauen wir das auf dieser Kapitalebene an? Welche Regulatorien sind da vielleicht, die auch entscheidend sind oder genau die richtigen, die solche Impact-Messungen auch notwendig machen?
Ja, also wir sind froh darüber, dass mehr und mehr Regulatorik reinkommt. Auch wenn sie teilweise noch nicht ganz durchsichtig ist an ein paar Stellen oder auch noch lernen muss oder wir alle gemeinsam lernen müssen, wie wir sie verbessern können. Aber für, ich sag mal, regulierte Investmentfonds haben wir die SFDR, also Sustainable Finance Disclosure Regulation der EU, die hier so ein Framework zur Verfügung stellt und sagt, jedes Investment muss quasi anhand dieser Kriterien auch bewertet werden und es muss reported werden. Das heißt, da gibt es wieder verschiedene Stufen, Artikel 8, Artikel 9 zum Beispiel. Also wenn ich ein sehr dunkelgrüner, nachhaltiger Fonds bin, der EU-reguliert ist, dann hätte ich einen SFDR Artikel 9 Fund. Und dann muss ich auch wieder mein Portfoliounternehmen diesen Katalog weiterleiten und ich muss die Daten quasi von meinen Investments bekommen und sie dann wieder an die Behörde zu reporten.
Mhm. Kannst du uns da sagen, wo liegt da die Grenze bei Article 9 Fonds? Also was fällt da zum Beispiel raus? Was darf da nicht dann drin sein oder in was darf man nicht mehr investieren?
Also sowas wie das Thema, ich soll nicht in die Ölindustrie investieren oder ich muss auch aufzeigen, was es für eine Wirkung hat auf den verschiedenen Ebenen. Ich soll nicht in Adult Education oder Waffen investieren und solche Geschichten.
Mhm. Ja, okay. Ja. Dann im Prinzip jetzt so dieser Ausblick, du hast es einmal klar gemacht, wie arbeitet ihr mit den Unternehmen wirklich vor Ort, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, wie arbeitet ihr mit den Entwicklungsbanken, die ja teilweise auch hier in Deutschland oder EU angesiedelt sind, so zusammen? Ist das jetzt so der Hauptausblick, wo es auch dieses oder nächstes Jahr hingehen soll für euch oder wohin entwickelt sich Leonardo so, sag ich mal, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren?
Ja, spannende Frage natürlich auch immer für uns. Wir sind ein junges Startup und stellt sich immer die Frage, ja, wo soll das Ganze hingehen? Mhm. Wir haben eine ganz klare Vision, dass wir sagen wollen, wir wollen eigentlich dieses Thema Wirkungsmessung, Impact Measurement demokratisieren. Also dass von der kleinsten Organisation, also dem kleinen Non-Profit, was um die Ecke ein soziales Projekt hat, bis hin zu den Impact Investing Fonds, die größere Investments tätigen in mittelständische oder Corporates. Und da haben wir schon das Ziel, diese Automatisierung so doll auch durch Large Language Modelle und so weiter voranzutreiben in unserer Lösung, dass wir dieses Thema einfach zugänglich machen. Also wir haben uns ein Ziel gesetzt, 2033 wollen wir, dass 10.000 Organisationen ihren Impact messen mit unserer Software und dadurch auch besseren Zugang zu Kapital bekommen. Und dadurch natürlich ihre Wirkung wieder skalieren können. Also dieser ganz klare Link zwischen Wirkungsmessung wird mehr und mehr zu einer Währung, wird mehr und mehr wertvoll und dass dadurch, dass sich das darstellen kann, dann auch einfach Wirkung auch multipliziert wird. Und aktuell sehen wir halt diesen Schritt, wir wollen auf die Ebene der Kapitalgeber, der Impact Investing Fonds gehen, um diesen Multiplikationseffekt zu haben, weil wir sehen, dort ist ein großer Bedarf und dort können wir aber auch über so ein Portfolio direkt mehrere Unternehmen adressieren.
Ja, okay, aber ihr macht quasi beides parallel auch weiter, ne? Also arbeitet auch mit einzelnen Organisationen vor Ort, aber geht ja eben auch über diese Hebelwirkung.
Ja, wobei man sagen muss, der Preispunkt derzeit ist auf jeden Fall, ich sag mal, für das Non-Profit um die Ecke noch zu hoch, ja, um das zu stemmen. Und da wollen wir halt mehr Automatisierung hineinbringen, dass wir dann auch diese Unternehmen dazu befähigen können, das dann auch Impact-Messungen durchzuführen.
Ja, das stelle ich mir schon auch als Herausforderung vor, wenn deine Kunden ja vor allem im globalen Süden sitzen. Also ist das ein Thema, was euch immer wieder begegnet? Na, ihr seid ein Social Startup und in die Richtung ausgerichtet, am Ende müsst ihr euch auch finanzieren und das muss ökonomisch für euch funktionieren. Mhm. Ist das ein Thema, wo man dann auch immer wieder, naja, will eigentlich auch mit der Non-Profit zusammenarbeiten oder die irgendwie supporten oder denen diesen Zugang zu Kapital einfacher machen? Oder wie strikt müsst ihr da vielleicht auch einfach aussuchen, naja, müsst mit denen zusammenarbeiten, wo für euch halt das ökonomisch am Ende auch funktioniert?
Ja, also das auf jeden Fall. Also wir haben schon eine klare Preisstruktur, wo jetzt nicht jedes Non-Profit dabei sein kann. Und da adressieren gerade auch die größeren Organisationen, aber vor allem im For-Profit-Bereich. Und das ist aber auch so ein Philosophie-Ding, wo ich glaube, wo ganz viel ein Weg ist, den wir noch gehen müssen, aber der auch schon angefangen wurde zu gehen, dass wir mehr die Privatwirtschaft wirklich unterstützen und ein bisschen wegkommen von diesem alles spendenbasiert, sondern wirklich Unternehmen stark machen, die aber nachhaltig agieren, die auch auf soziale Wirkung gucken, auf ökologische Wirkung und gleichzeitig aber auch es schaffen, eine Rendite zu erzielen. Und da haben wir eigentlich einen Sweet Spot, auch wenn wir in diese Region, ich nenne es immer globaler Süden, gucken, weil die Wirkung oft sehr, sehr viel drastischer ist oder sehr viel höher ist. Man kann oft noch oder mit weniger Geld mehr erreichen, mehr Wirkung erzielen. Zum Beispiel Zugang zu Infrastruktur, Zugang zu Bildung, Geschäftsmodelle darum, die wirklich mit Investments wirklich gut skalieren können. Und da sehr, sehr viele Erfolgsstories auch sind. Und diesen Markt gehen wir gerade an. Und was ich davor gesagt habe, dass wir das wirklich auch zu den kleineren bringen wollen, dann auch als nächster Schritt.
Das ist viel dieses Thema Energie und Strom aufgemacht. Ist das schon auch der Sektor, wo ich gerade am meisten drauf fokussiert? Oder hast du noch so ein paar andere von den Erfolgsgeschichten, die du auch gerade gesagt hast? Kannst du uns davon was erzählen?
Ja, also da haben wir gestartet. Immer in einem Startup-Jargon und dann so diesen Beachhead, also wo springt man drauf, wo macht man es am Anfang. Weil wir aus dem Bereich kommen, unser Netzwerk hatten, jetzt aber auch mehr in den Bereich Agriculture reingehen, in den Bereich mit einem Fonds zusammenarbeiten, der Reforestation macht, also wieder Bewaldung auf Deutsch, ne? Aufforstung, so nennen wir es, glaube ich. Genau. Und solche Themen und da wird es mehr und mehr divers. Mikrofinanzierung ist ein Thema, ein großes Thema in dem ganzen Segment. Menschenzugang über auch verschiedenste Fintechs, dann auch Zugang zu Kapital zu geben.
Ja, und dann aber weiterhin die Fokussierung auf Afrika als Kontinent oder könnt ihr euch da noch andere Richtungen vorstellen?
Nee, das ist auch so ein bisschen daraus entstanden, dass wir da gestartet haben und auch ein bisschen aus der Zahlenwelt. Also vielleicht noch ein paar Zahlen. Also wir haben aktuell Impact Investing sind 2 Billionen US-Dollar Assets under Management, also einen Riesenmarkt, der jährlich ungefähr 17% wächst. Mhm. Und davon gehen eigentlich 40% der Investitionen in was man so globaler Süden nennt. Also das ist Asien, Afrika, Südamerika. Mhm. Und da haben wir ein Riesenproblem mit dem Thema Datenqualität und um den Zugang zu Daten. Und ganz viele Impact-Investoren sagen, wir haben eigentlich so eine Hemmschwelle zu investieren, weil wir keine Transparenz haben, weil wir nicht wissen, was passiert dort eigentlich. Und daraus ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, dort ist der größte Bedarf für so eine Lösung. Und auch aus dem Kontext, wo wir herkommen, wo wir vorher gearbeitet haben, hat es dann Sinn ergeben. Und derzeit dadurch dann auch hat sich irgendwie organisch ergeben, dass unsere meisten Kunden auf dem afrikanischen Kontinent sind. Ja,
aber im Prinzip für die Zukunft nicht ausgeschlossen, sich auch anders weiter zu orientieren.
Genau, auch in Deutschland, überall. Wir sehen, dass das Thema Wirkungsmessung einfach viel Relevanz bekommt. Viele kennen wahrscheinlich Fineo auch und andere Organisationen, die das Thema hier vorantreiben. Und da sind wir auch in spannenden Unterhaltungen und starten jetzt Projekte auch hier. Genau. Also da ist nicht der geografische Raum so vorgegeben. Wobei man auch sagen muss, dass das meistens interagiert. Also unser erster Kunde war eigentlich aus den USA, die einen Mechanismus haben für die CO2-Zertifizierung von erneuerbaren Energieprojekten in sehr schwierigen Regionen. Und die sagen, da dieser CO2-Credit hat einfach mehr Wert dadurch, dass er in diesen Regionen erzeugt wurde, weil wir dadurch auch Frieden fördern, ist der Ansatz. Und also super spannendes Thema, haben da mit einem Stanford Researcher zusammengearbeitet, um das Thema aufzuarbeiten. Genau, und da der Kunde eigentlich in den USA, aber die Projekte in Afrika.
Also ich verstehe dieses CO2-Credit, das ist mehr aufgewertet, weil wir damit Frieden und andere Sachen fordern. Wie würdest du das denn einordnen? Findest du das richtig, dass wir dann alles in so einen CO2-Credit da reinhauen, so diese ganzen anderen Indikatoren, oder sollten wir das nicht eigentlich dann weiter aufmachen, weil am Ende vom Tag voll gut, wenn da Frieden gefördert wird, so, aber CO2-bilanziell ist es ja eigentlich, geht es ja nicht in die Richtung, was man mit einem CO2-Credit erreichen möchte.
Ja, ja, total. Also der aus dem Projekt heraus, der Ansatz ist ganz klar zu sagen, okay, der Zugang zu Strom fördert Frieden und das dann auch auf einer wissenschaftlichen Ebene auch darzustellen und zu beweisen. Und das ist auf jeden Fall so, dass wir sehen, okay, wenn Menschen Zugang zu Strom haben, haben sie höheren Zugang zu Bildung und so weiter. Und da wir derzeit halt diesen Markt der CO2-Zertifikate haben, macht es an der Stelle, glaube ich, oder ist es ein guter Weg, das auch monetarisierbar zu machen, zu sagen, ich sag mal, einen Solarpark in Deutschland, der uns erneuerbare Energien ins Netz einspeist, spart auch CO2 ein. Aber der Solarpark im Südsudan, in einem Geflüchtetenlager, wo sehr prekäre Bedingungen herrschen, hat nochmal eine andere Wirkung. Und warum dann nicht die sogenannten Social Co-Benefits mit an diesen Credit dranhängen und zu sagen, hey, der hat dadurch auch einen höheren Wert. Und trotzdem sind wir auf dem Markt unterwegs, wo natürlich schon eine hohe Nachfrage ist für diese Credits.
Ja, voll spannend. Ich glaube, da muss man immer diese Entwicklungszusammenarbeit-Brille dann mit aufziehen, ne? Also einfach, um das ganzheitlich wirklich zu betrachten, ne? Weil du eigentlich nicht so in deinen einzelnen KPIs, Indikatoren, wie auch immer man es jetzt nennen will, so in diesen Korridoren denken kann, sondern es ist mehr so dieser holistische Wandel, den man damit anstößt.
Ja.
Vielleicht auch um Richtung Ende unseres Gesprächs zu kommen. Wo würdest du denn sagen, liegen so die größten Unterschiede als Startup, die wirklich so in der Entwicklungszusammenarbeit liegen? Also, ne, ihr seid ein Social Business, die meisten eurer Kunden sind nicht hier in Europa vor Ort. Gibt es da andere Herausforderungen, würdest du sagen? Ist das alles same, same, but different? Wie würdest du das einordnen, so vielleicht auch aus der Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast?
Ja, also im Großen und Ganzen würde ich nicht sagen, dass es auf allen Ebenen anders ist. Also es ist schon auch sehr ähnlich und man hat verschiedene Business-Beziehungen und wir versuchen alle dieses Thema, wie können wir Nachhaltigkeit quantifizierbar machen, zu lösen, ob in Europa durch Regulatorik oder in anderen Teilen der Welt. Also schon an vielen Stellen ähnlich. Wir haben halt oft den Fall, den ich auch schon beschrieben habe, dass wir halt, der Zugang zu Daten ist nicht so einfach und gerade dieses Primärdatenerhebung ist ein Thema. Ja, da sprechen wir dann auch oft von KI unterstützt und so weiter, aber es ist ja nicht so, dass wir irgendwie bei ChatGPT fragen können, ja, was ist die Wirkung von diesem Projekt und wir kriegen die Antwort raus, sondern wir müssen Daten aufnehmen, die eigentlich an vielen Stellen nicht existieren. Und das ist teilweise in Europa oder hier in Deutschland anders, dass wir schon Nachhaltigkeitsreports haben und die auf verschiedene Art und Weise auswerten wollen oder nochmal die Zahlen jetzt in ein anderes Format bringen wollen, wo es auch Lösungen für gibt, die, glaube ich, sehr relevant sind, aber in dem Kontext vielleicht nicht so angewendet werden oder angewendet werden müssen. Auch dieses Thema, wie ist die Wirkung und einfach die andere Realität, denen sich die Menschen ausgesetzt sind. Also einfach, dass die Lösung super intuitiv sein muss, weil wir verschiedenste Bildungsniveaus adressieren. Sowas wie, es muss auch alles offline auch mal funktionieren, wenn ich so eine Umfrage mache, wenn ich in eher Gegenden bin, wo ich keinen Zugang zum Internet habe. Und Genau, dass wir halt auch sehen, dass in der Lebensrealität dort auch andere Themen viel größere Wirkung haben. Also wir schon mit Themen rund um das Thema Armut zu tun haben, dass wir Bildung und Infrastruktur und so weiter, dass das halt die großen Themen sind und wir da tiefer reingehen müssen.
Ja.
Genau.
Okay. Würdest du, wenn jemand in dem Bereich gründen möchte und dich so nach vielleicht Tipps oder Empfehlungen oder irgendwas fragen würde, was würdest du dem oder ihr mitgeben?
Gute Frage. Also gründen finde ich allgemein immer eine gute Idee. Genau, also ich glaube, dass man die lokalen Kontexte immer sich dem sich bewusst sein muss und auch ja einfach im Gespräch sein muss mit den Menschen vor Ort und da ja das auf der Ebene auch immer betrachten muss, dass man mit verschiedensten Kulturen zu tun hat, dass genau, und trotzdem auch das Thema Technologie da nicht außen vor lässt. Also ich glaube, den Fehler macht oft dann die Non-Profit-Welt, dass man sagt, hey, wir sind alle so sozial und wir wollen das irgendwie menschlich lösen. Aber Technologie und Unternehmertum hat, glaube ich, einen ganz, ganz großen Punkt. Also da auch schon zukunftsmäßig zu denken und neueste Technologie einzusetzen, um diese Probleme dann effizient zu lösen. Mhm.
Sehr cool. Und als allerletzte Frage jetzt. Ja. Du kennst das Impact Festival ja auch ganz gut, ne? Du warst mit Africa Green Tech schon da. Letztes Jahr warst du als Gast, glaube ich, auf jeden Fall da, hast Leonardo präsentiert. Wenn du dir einen Menschen, Gast, eine Organisation wünschen könntest, die dieses Jahr auf dem Festival dabei ist, wer wäre das?
Leonardo natürlich.
Perfekt, easy. Ja.
Also wir sind gerne immer überall dabei und stehen auch mal auf der Bühne gerne. Ja, nee, also ich bin Fan vom Festival, schon seit dem ersten Format damals irgendwie mit dabei. Genau, und wir sind auch gerne wieder mit dabei.
Mega. Gibt's darüber hinaus noch irgendjemand, irgendeinen Speaker oder irgendwas, wo du sagst, boah, das hatten die noch gar nicht auf dem Schirm? Den oder die sollten die auf jeden Fall mal einladen, ne? Außer Leonardo natürlich.
Fällt mir jetzt gerade niemand so konkret ein.
Okay. Ja. Perfekt. Im Zweifel überlegst du nochmal und schickst uns
sehr
die
gerne.
Antwort. Perfekt. Vielen Dank dir für deine Zeit, Jasper. War cool, mit dir zu quatschen.
Ja, ich danke
und
dir.
Ich hoffe, wir konnten ein paar Menschen ein bisschen mehr Einblick geben, was Leonardo so macht und es gut darstellen.
Danke.
Danke dir.